Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Credit Suisse schließt das dritte Quartal schlechter als erwartet ab. Sie macht Verlust im Investmentbanking und will weltweit nochmal 1500 Stellen streichen. Der griechische Ministerpräsident will irgendwie einen Volksentscheid zu den Sparmaßnahmen. Unklar ist, wann und worüber abzustimmen ist. Vor 25 Jahren brannte das Chemikalienlager in Schweizerhalle. Wir gehen auf Spurensuche im Boden, im Wasser, in der Politik. Und Staaten und Unternehmen geben weltweit Hunderte von Millionen aus, um Angriffe auf ihre Computer abzuwehren. Es herrscht Cyberwar. Der stille Weltkrieg in Netzwerken und Internet ist Thema einer internationalen Konferenz in London und Stoff fürs Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Roger Brändlin.
Die Credit Suisse streicht weitere 1500 Stellen. Dies nachdem sie schon im Juli den Abbau von 2000 Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Betroffen ist in erster Linie das Personal des Investment Banking, das vor allem in den Finanzzentren London und New York tätig ist. Aber auch im Privatkundengeschäft in der Schweiz wird abgebaut. Ziel sei es, in den kommenden 2 Jahren 2 Milliarden Franken einzusparen, erklärte CFs Finanzchef Mathers vor den Medien. Gleichzeitig gab die CS enttäuschende Quartalszahlen bekannt. Der Gewinn betrug gut 680 Millionen Franken. Die Finanzwelt hatte allerdings mit rund 1 Milliarde gerechnet. Als Folge der schlechten Nachrichten verlor die Aktie der Credit Suisse im morgendlichen Handel stark an Wert, zeitweise mehr als 9%. Die größte Finanzgruppe Dänemarks, die Danske Bank, entlässt ebenfalls Mitarbeiter. Sie will in den kommenden 3 Jahren 2000 Stellen streichen. Sie begründet diese Maßnahme mit dem schwachen Konzernergebnis, strengeren Bankregeln und hohen Finanzierungskosten. Die Danske Bank hatte durch ihr Engagement im hochverschuldeten Irland beträchtliche Einbußen erlitten. Viele europäische Börsen haben heute Verluste zu verzeichnen. Sie reagieren auf eine Ankündigung des griechischen Premierministers Papandreou gestern Abend. Papandreou hatte erklärt, er wolle das Volk über die Rettungs- und Sparmaßnahmen für Griechenland abstimmen lassen. Befürchtungen über ein mögliches Volksnein setzten am Vormittag nun insbesondere Bankentitel massiv unter Druck. Am härtesten traf es die griechischen Banken mit Kursverlusten zwischen 13% und 20%. Aber auch französische und deutsche Großbanken verloren zeitweise zwischen 6% und 10%. Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat seit heute einen neuen Chef. Der Italiener Mario Draghi hat sein Amt als neuer EZB-Präsident angetreten. Der 64-Jährige war zuvor bei der Weltbank, bei der amerikanischen Großbank Goldman Sachs und an der Spitze der italienischen Notenbank. Er tritt die Nachfolge des Franzosen Jean-Claude Trichet an. Weinbauern in der Westschweiz lancieren eine Volksinitiative gegen das Gassi de Dijon-Prinzip. Sie verlangen Schutzmaßnahmen für Landwirtschaft und Umwelt. Konkret fordern sie höhere Zollabgaben und Einfuhrkontingente. Seit Juli 2010 können viele EU-Produkte auch in der Schweiz ohne weitere Prüfung verkauft werden. Vor der Einführung des Gassi de Dijon-Prinzips hatten die Initianten bereits das Referendum dagegen ergriffen. Es gelang ihnen allerdings nicht, die nötigen 50.000 Unterschriften zu sammeln. Stadtbewohner gehen in der Schweiz deutlich häufiger zum Arzt als Menschen, die auf dem Land leben. Das zeigt eine groß angelegte Studie der Universität Bern. Einen Grund für diesen Unterschied sehen die Wissenschaftler in der hohen Ärztedichte in städtischen Gebieten. In gewissen ländlichen Gegenden suchen die Menschen 1,6 Mal weniger häufig einen Arzt auf und die Behandlungskosten variieren sogar noch stärker. In der Region Zürich zum Beispiel waren die Arztkosten im Untersuchungsjahr 2007 mehr als doppelt so hoch wie im Luzerner Hinterland und im Entlebuch. Die Sachbeschädigungen am Abend von Halloween nehmen in der Schweiz immer mehr zu. Die Zürcher, die Aargauer und die Schweizer Polizei melden mehr als 200 Einsätze und Anzeigen. Demnach warfen Kinder und Jugendliche Steine auf fahrende Autos und gegen einen Zug, schmissen Eier gegen Hausfassaden und legten Brände. Vereinzelt kam es auch zu Tätlichkeiten. In den überschwemmten Vororten der thailändischen Hauptstadt Bangkok müssen sich die Behörden mit wachsendem Zorn der Anwohnerschaft auseinandersetzen. Laut den Behörden hat der Schutz des Stadtzentrums Vorrang. Das Wasser läuft deshalb vor allem durch die Vororte. Die betroffenen Menschen fordern seit Tagen, die Schleusentore weiter zu öffnen, damit das Wasser schneller in Richtung Zentrum abfließen könne. Einige Bewohner griffen zur Selbsthilfe und begannen, Ablaufrinnen rund um die Schleusen auszuheben. Die Bürger von Katar dürfen in 2 Jahren zum ersten Mal wählen. Das hat der Emir des kleinen Golfstaats angekündigt, Scheich Hamad Al-Thani. Es geht um die Besetzung des sogenannten Schura-Rats. Das ist ein Gremium, das den Emir berät. Katar ist eine absolute Monarchie. Der König bzw. der Emir wählte die 35 Mitglieder des Schura-Rates bisher selbst aus. Ob der Schura-Rat mit der Einführung der Volkswahl auch mehr Einfluss erhält, sagte der Emir nicht.
12.36 Uhr. Der Credit Suisse läuft's nicht wie gewünscht und erwartet. Sie verdient weniger, will sparen, streicht noch mehr Stellen. Wir berichten in den nächsten Minuten, fragen nach Ursachen und Konsequenzen und weiter. Griechenlands Premier irritiert Politik und Finanzmärkte mit seinem Vorhaben, das griechische Volk über Reform- und Sparpläne abstimmen zu lassen. Und die Region Basel ging vor 25 Jahren haarscharf an der ganz großen Katastrophe vorbei. Und so ganz aus der Welt sind die Nachwirkungen von Schweizer Halle noch nicht, weder faktisch noch emotional.
Es ist ein typisches Zeichen für die Basler Chemie. Es wird ein Sarkophag drüber gelegt und man sieht überhaupt nichts mehr. Nach dem Motto «Außen hui und innen pfui». Im Untergrund schwelt.
Und wir gehen zurück an den Brandplatz und an den Rhein, dessen Ökosystem heute gut, aber ganz anders ist als vor der Katastrophe. Vor 13 Uhr die Worte des Monats und um 13 Uhr das Tagesgespräch zum Cyberwar, zum lautlosen Krieg in Computernetzwerken und Internet. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5603 Punkten, minus 2,2%. Der Eurostoxx 50 bei 2292 Punkten, minus 3,9%. Die Devisen: der Euro wird zu 1.21,93 gehandelt und der Dollar zu 88,96 Rappen. Das Wetter: über dem Mittelland liegt am Nachmittag teilweise immer noch zäher Nebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Sonst scheint die Sonne, auch wenn immer wieder ausgedehnte Wolkenfelder vorbeiziehen. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 12 und 17 Grad. Auch am Mittwoch ist es im Mittelland zum Teil neblig, sonst scheint die Sonne. Am Donnerstag bleibt es im Norden ziemlich sonnig, in den Alpentälern kommt stürmischer Föhn auf, im Süden sind die Wolken meist dicht und am Abend setzt dort Regen ein. Die Höchstwerte liegen auch dann zwischen 12 und 17 Grad, mit Föhn bei 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Basel. Auf dem Autobahnzubringer zwischen der Verzweigung Gellert und Basel City gibt es Stau.
Die Credit Suisse baut also weitere 1.500 Stellen ab. Brady Dugan, der Chef der Grossbank, schiebt die Verantwortung den schwierigen Finanzmärkten zu und der strengeren Bankenregulierung. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler prüft diese Erklärungen der CS.
Das Umfeld für Großbanken wie die Credit Suisse ist deutlich härter geworden. So viel ist unumstritten. Entsprechend haben die großen Geldhäuser rund um den Globus in den letzten Wochen und Monaten Tausende von Stellen abgebaut. Auch die UBS und auch die Credit Suisse. Heute hat Brady Dugan jetzt die Sparschraube noch fester angezogen. Er will die jährlichen Kosten seiner Bank nicht mehr nur um 1 Milliarde Franken senken, sondern neu um 2 Milliarden Franken in den nächsten 2 Jahren. Was das für die Belegschaft heißt, kann der Amerikaner aber noch nicht genau sagen. Einzig, dass weitere 1.500 Stellen wegfallen sollen, in allen möglichen Bereichen, in allen möglichen Ländern.
They'll really happen over the next couple of years and they'll be spread, you know, in various different geographies and different businesses, you know, across the globe.
Denis Chervet vom Bankenpersonalverband hat dafür kein Verständnis.
Man weiß nicht, wie die Schweiz davon getroffen ist. Und für die Angestellte ist das wirklich sehr besorgend. Und wir hätten eigentlich erwartet, dass die CS da schon eine klare Aussage gemacht hätte.
Diese Klarheit kann der CS-Chef derzeit offenbar noch nicht liefern. Dass er seine Sparmaßnahmen ausbaut, das begründet er mit dem herausfordernden Umfeld. Einerseits mit den Finanzmärkten, die schwierig sind, mit Kunden, die derzeit besonders risikoscheu sind und die Finger von komplexen Finanzdeals lassen. So können die Banken rund um den Globus entsprechend weniger Gebühren einkassieren. Andererseits aber auch mit den Regulatoren, die den Banken weltweit deutlich dickere Eigenkapitalpolster aufzwingen. Brady Dugan spricht von einem neuen Umfeld, einer neuen Realität, mit der die Banken nun konfrontiert seien. Das alles hat vor allem Folgen für die Investmentbank, die im dritten Quartal bei der Credit Suisse gar in die roten Zahlen abgerutscht ist. Nun zieht der Amerikaner Konsequenzen. Er will sich aus einigen riskanten Geschäften ganz zurückziehen, was einen Teil des angekündigten Stellenabbaus erklärt. Damit geht er weiter als seine Konkurrenten, die bisher noch am angestammten Geschäft festgehalten haben. Brady Dugan ist aber überzeugt, dass seine Konkurrenten hier früher oder später nachziehen müssen.
So we think there are actually a number of measures that show that we're proactive, we're ahead of the curve in terms of putting these changes in place in the new environment, in the new regulatory reality, in the new market reality.
Der Grund: einige Investmentbankgeschäfte, besonders riskante nämlich, würden sich schlicht nicht mehr rechnen, weil die Regulatoren die Eigenkapitalanforderungen für die ganze Bankbranche dort massiv verschärft haben, so Brady Dugan. Der CS-Chef hofft, mit den angekündigten Maßnahmen die Credit Suisse wieder auf Kurs zu bringen, und zwar schneller als die Konkurrenz. Die CS also fit zu trimmen für die neuen Realitäten, denn die Finanzmärkte dürften wohl turbulent bleiben. Und was die Bankregeln betrifft, die machen die Banken zwar wie geplant sicherer, weil sie die Banken zwingen, besonders riskante Geschäfte aufzugeben, wie das die CS jetzt gerade getan hat. Doch diese Regeln haben auch ihren Preis. Den bezahlen die Aktionäre, weil die Gewinne und die Dividenden bei den Banken künftig wohl weniger üppig sprudeln werden. Diesen Preis bezahlen aber vor allem auch die Bankangestellten, die nun in einem deutlich unsichereren Umfeld arbeiten müssen.
Griechenlands Premier Papandreou irritiert alle. Er will sein Volk über das Euro-Rettungspaket abstimmen lassen. Viele Beobachter fürchten ein Nein, was das Land in die Staatspleite treiben könnte. Und so sind die Überraschung und die Verunsicherung in Europa schon groß, noch bevor klar ist, wie die genaue Frage zur Abstimmung lauten soll. Auch die griechische Bevölkerung selbst reagiert mit Unverständnis, wie Rodothea Seralidou in Athen feststellen konnte.
Als Nikos Pappas gestern Nacht in den Nachrichten hörte, dass er als Grieche über die Beschlüsse des Euro-Gipfels in einem Referendum abstimmen soll, konnte er seinen Ohren nicht trauen. Der dünne Mann mit den grauen Haaren ist wütend. Das ist ja eine einzige Parodie. Papandreou nimmt uns auf den Arm. Sie wollen dadurch ihre Taten legitimieren. Die Frage eines Referendums hätte schon vor dem ersten Hilfspaket gestellt werden sollen. Jetzt ist es zu spät. Kein Wunder, dass die Europäer überrascht sind. Wir sind doch selber perplex. Perplex ist auch Dimitris Vassilakis. Der 50-jährige Familienvater findet, dass Papandreou das griechische Volk mit dem Referendum unter Druck setzen will.
Wir
stehen kurz vor einer Katastrophe und Papandreou sagt uns damit, entweder bleiben wir in der EU oder wir treten aus. Darum geht es doch. Ich bin mir sicher, dass die meisten Griechen mit Nein stimmen werden. Aber wir müssen uns durch den Kopf gehen lassen, welche Konsequenzen das haben würde. Genau darauf setze der Premierminister, sagt Dimitrios Vassilakis, dass die Griechen sich nicht trauen werden, für einen Austritt aus der Eurozone und die EU zu stimmen. Dass sich Papandreou mit diesem Schachzug einem großen politischen Risiko aussetzt, glaubt auch der Rentner Thanasis Zacharakis. Er befürchtet, dass das Volk nicht in der Lage sei, über so ein komplexes Thema mit einem einfachen Nein oder Ja zu stimmen. Es geht nicht um die genaue Fragestellung, egal wie die Frage des Referendums gestellt werden soll. Die Leute werden Anti-PASOK wählen und das wird schwerwiegende Folgen haben. Die einfachen Leute werden doch nicht verstehen, um was es hier geht.
Στην επαρχία, στα χωριά κτλ. Τι διακινδυνεύεται.
Auch die griechische Presse kritisiert heute den griechischen Ministerpräsidenten hart. Die regierungsnahe Zeitung Danea spricht von politischen Ereignissen mit einem hohen Risiko, während bei der linksgerichteten Eleftherotypia auf der Titelseite von einem politischen Bankrott der Regierung die Rede ist. Harte Worte auch von der konservativen Eleftheros Tsipras. Sie spricht von einer opportunistischen Erpressung, damit Papandreou an der Macht bleibt.
Das war ein Bericht von Rodothea Seralidou in Athen. Die Turbulenzen und Unsicherheiten rund um Griechenland hat die Händler an den Aktienmärkten offenbar schockiert. Die Börsenkurse fallen stark, vor allem die Aktien von Banken verlieren zum Teil deutlich an Wert. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Die Börse ist mehr als nur verschnupft. Sie hat wieder einmal eine richtige Grippe. Der Swiss Market Index hat am Vormittag mehr als 2% verloren. Bereits gestern ist der Index ebenfalls um 2% getaucht. Massiv sind die Aktienkurse der Banken eingebrochen. Die größten Verlierer sind die Geldhäuser in Frankreich und in Italien. Die Société Générale verliert 14%, BNP Paribas und UniCredit 10%, die Credit Suisse 8%. Der Grund für den massiven Einbruch lässt sich mit dem Wort Enttäuschung zusammenfassen. Diese Enttäuschung ist etwa gleich groß, wie wenn man eine gute Flasche Wein öffnet und dann stellt man fest, dass er Zapfen hat. Letzte Woche hat die EU nämlich ein Maßnahmenpaket gegen die Schuldenkrise bekannt gegeben am Gipfeltreffen von Brüssel. Nun aber hat Griechenland mit der Ankündigung der Volksabstimmung diese Pläne durchkreuzt und die Krise droht erneut auf andere Staaten überzugreifen. So sind am Vormittag in Italien die Zinsen von Staatsanleihen gestiegen auf mehr als 6%. So hohe Zinsen gelten für einen Staat als kaum mehr finanzierbar. Deshalb hat die Europäische Zentralbank heute Vormittag interveniert und hat zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder italienische Staatsanleihen zugekauft. Mit diesem Eingriff will die EZB eine Eskalation verhindern.
Heute vor 25 Jahren schrammte die Region Basel ganz knapp an der ganz großen Katastrophe vorbei. In der Nacht auf den 1. November 1986 brannte es in einer Chemikalienlagerhalle der Firma Sandoz in Schweizerhalle. Beim Brand entweichen Hunderte von Kilo giftiger Stoffe in die Luft und fließen mit dem Löschwasser in den Rhein und in den Boden am Brandplatz. Doch abgeschlossen ist das Kapitel Schweizerhalle noch nicht. Vor 10 Tagen präsentierten die Baselbieter Behörden neue Untersuchungsergebnisse zum Brandplatz, die eigentlich beruhigen sollten. Doch sie brachten damit Kritiker erneut gegen sich auf. Gaudenz Wacker war da, wo es vor 25 Jahren brannte.
Eingeklemmt zwischen Straßen, Autobahn und Gleisen für den Güterverkehr, hohe Gitterzäune rundum. So präsentiert sich heute das Werkgelände der damaligen Sandoz. Fast nichts erinnert an den 1. November 1986, bis auf eine helle Fläche auf dem Arealboden. Es ist die Oberseite einer riesigen Betonplatte, etwa 100 x 50 Meter groß. Darunter hatte die chemische Industrie nach der Brandkatastrophe Tausende von Tonnen mit kontaminiertem Erdmaterial ausgehoben, gewaschen und wieder vergraben. Am Ende kam der Betondeckel drauf. Er soll verhindern, dass Regenwasser durch das belastete Erdmaterial ins Grundwasser sickert. Die Platte vermag jedoch Kritiker nicht zu beruhigen. Für die Biologin Katharina Allen etwa ist sie Symbol der Verdrängung.
Es ist ein typisches Zeichen für die Basler Chemie. Es wird ein Sarkophag drüber gelegt und man sieht überhaupt nichts mehr. Nach dem Motto «Außen hui und innen pfui». Im Untergrund schwelt's und der Dreck liegt da und er ist nicht aufgeräumt.
Noch immer schlummern Reste eines Pflanzenschutzmittels in Boden und Grundwasser. Das halten auch die Behörden öffentlich fest. Nur wenige Kilometer vom Brandplatz gewinnt die Region ihr Trinkwasser. Katharina Allen vom Forum besorgter Trinkwasserkonsumentinnen mahnt.
Es sind mehr als 200.000 Menschen, die dieses Wasser trinken, Tag für Tag und Jahr für Jahr.
Das Trinkwasser sei sicher, betonen hingegen die Baselbieter Behörden. Denn das Trinkwasser sei vom Grundwasser getrennt. Die Baselbieter Umweltschutzdirektorin Sabine Pegoraro hält daher fest:
Für das Trinkwasser besteht keine Gefährdung.
Diesen Schluss zieht die Baselbieter Umweltschutzdirektion nach neuesten Untersuchungen am Brandplatz Schweizerhalle, Just vor 10 Tagen publizierte sie die Resultate. Das Fazit der Behörden pünktlich zum 25. Jahrestag der Brandkatastrophe: Der Brandplatz müsse nicht saniert werden, eine Überwachung reiche aus. Sabine Pecoraro erklärt.
Es ist deshalb, weil diese Konzentration oder diese Menge, die noch vorhanden ist, so dünn ist, dass sie 500-fach unter dem Grenzwert liegt. Und diese geringe Menge, diese dünne Konzentration verlangt keine Sanierungsmaßnahmen mehr. Da reicht eine Überwachung.
Dafür hat der Basler Altlastenexperte Martin Forter kein Verständnis. Behörden und Industrie hätten sich vor Jahren auf eine vollständige Sanierung geeinigt. Wenn sich die Regierung nun mit einer Überwachung begnüge, vollziehe sie einen Bückling vor der Chemie.
Das ist ein schlechtes Zeichen an die Industrie. Es bedeutet nämlich, dass Novartis und Co. sich an Umweltabmachungen nicht halten müssen. Aussetzen. Die Baselbieter Regierung holt dann schon die heißen Kartoffeln aus dem Feuer.
Gegen den Vorwurf der Günstlingspolitik verwahrt sich die Umweltschutzdirektorin. Die neuen Untersuchungsergebnisse ließen der Regierung keinen Spielraum. Nach Gesetz sei klar, eine Überwachung des Brandorts genüge, so Sabine Pecoraro.
Wenn sich zeigen sollte, aufgrund dieser Überwachung, dass es irgendeine Zunahme trotzdem wieder gibt, dann müsste man wieder erneut handeln.
Bis auf Weiteres vertrauen die Baselbieter Behörden auf den Betondeckel. Der Untergrund beim Brandplatz ist geologisch komplex. Eine vollständige Sanierung verschlänge Hunderte von Millionen Franken.
Und vom Boden am Brandplatz nun zum Rhein. Die Feuerwehr versuchte damals vor 25 Jahren alles, um den Brand zu löschen. Das Löschwasser mischte sich mit den Chemikalien und weil es keine Rückhaltebecken gab, floss diese giftige Brühe in den Rhein. Über viele Kilometer von der Brandstelle flussabwärts wurde alles Leben im Rhein ausgelöscht. Wie geht es dem Rhein heute? Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Bruno Bauer ist an der Universität Basel Professor für Naturschutzbiologie. Sein Büro liegt direkt am Rhein. Bauer beobachtete das Ökosystem Rhein punktuell schon vor dem 1. November 1986. Seither aber existiert ein systematisches Beobachtungssystem. Bauer stellte fest, dass der Rhein sich überraschend schnell von dem brutalen Chemieschock erholte, der nahezu alles Leben im Fluss auslöschte. Es dauerte nur wenige Jahre. Allerdings, was heute im Rhein lebt, sind zum allergrößten Teil Neuzuwanderer. Eine Folge von neuen Wasserstraßen wie dem Rhein-Main-Donau-Kanal, damit eröffneten sich neue Ausbreitungswege. Und eine Folge des intensiven Schiffsverkehrs, der Huckepack quasi, neue Arten verteilt.
Die allermeisten einheimischen Arten gibt es immer noch, aber nur noch in ganz, ganz geringen Zahlen. Neu zugewandert sind Schlickkrebse, verschiedene Arten von Schlickkrebse, dann die Donauasseln und verschiedene Muscheln. Die bekanntesten sind die Wandermuschel. Diese Tiere machen jetzt 98% der Biomasse im Rhein aus. Also wir haben 98% exotische Arten im Rhein und 2% einheimische.
Das gilt von Rotterdam an, flussaufwärts bis über Basel hinaus. Und die Artenzahl nimmt sogar heute weiter zu.
Wir haben im Moment in Basel pro Jahr 1,5 neue Arten, die hier eintreffen.
Heute geht es dem Rhein dank vieler Kläranlagen und auch Produktionsverlagerungen der Industrie eigentlich erstaunlich gut, sagt Bruno Bauer. Das ist auch von Auge sichtbar.
Leicht sichtbar ist die Wasserqualität. Man kann jetzt auf sehr große Tiefen runterschauen. Wenn Sie jetzt am Ufer stehen und einzelne Steine, so faustgroße Steine, aufheben und wenden, dann können Sie sehen, dass unterhalb des Steines kleine Tierchen weghüpfen. Das sind diese Flusskrebse, diese Schlickkrebse. Die gab es nicht vor 25 Jahren. Und was ganz, ganz auffällig sind, das sind die vielen leeren Muschelschalen, die herumliegen, von der Körbchenmuschel. Diese Muschel gibt es bei uns erst seit 1987.
Der 1. November 1986 zwang auch Behörden und Industrie zu Umstellungen. Jürg Hofer leitet das Basel-Städtische Amt für Umwelt und Energie. Hofer wacht seitens der Verwaltung über die Industrie.
Die Verwaltung lässt sich von der Industrie Berichte geben, in der die Industrie wirklich darstellen, was sie gemacht hat, um Risiken zu vermindern. Das ist das Allerwichtigste. Ein derartiges Lager mit 1300 Tonnen Giftstoffen, das gibt es heute nicht mehr. Und dann kann so ein Brand nach menschlichem Ermessen hier in Basel nicht mehr passieren.
Nach menschlichem Ermessen, sagt Jürg Hofer, der oberste Umweltbeamte von Basel-Stadt. Allerdings, nach menschlichem Ermessen war auch ein Brand wie jener am 1. November 1986 ausgeschlossen.
Eigentlich zählte Oktober 31 Tage. Doch was im eben abgelaufenen Oktober passiert ist und was zu diesem vielfältigen Geschehen alles zu sagen war und gesagt wurde, hätte auch für 60 Tage gereicht. Daniel Hubacher mit vielen Worten des Monats.
This is a marathon, not a sprint.
Ein Marathon war auch dieser Monat. Die Schuldenkrise lastete wie Blei auf dem Kontinent und gute Rezepte waren gefragt. Denn, so der deutsche Bankenprofessor Hans-Peter Burghoff,
wir gucken dem Tiger wieder in die Augen, wie schon 2008, nur diesmal haben wir keine Kugel mehr im Lauf.
Die einzige Kugel, die Europa noch hatte, war vielleicht Angela Merkel, die mit Nicolas Sarkozy im Schlepptau unermüdlich durch Europa chattete und um Lösungen rang, bis der Schuldenschnitt für Griechenland durchgestiert war.
Ich glaube, dass wir Europäer heute Nacht gezeigt haben, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben.
Unterdessen okkupierten Menschen den Paradeplatz und stimmten kraftvoll ein in den weltweiten Protestgesang gegen die hässlichen Seiten des Kapitalismus.
Occupy Parade, Platz mir bliebe bis irgend. Occupy Parade, Platz.
Szenenwechsel nach Libyen. Dort machten die Menschen deutlich, dass sie mit verhassten Diktatoren kurzen Prozess machen.
We can now confirm to you that Gaddafi has been killed. His body is now in Misrata.
Und während die Welt Geschichte schrieb, bog bei uns der Wahlkampf in die Zielgerade ein. Noch ein letztes Mal wurden Wahlkampf- und Durchhalteparolen ausgegeben.
Per amore della Svizzera. Pour amour de la Suisse, aus Liebe zur Schweiz.
Wir wollen die Macht dem Volk und seinen Stellvertretern zurückgeben.
Wir sind die Volkspartei.
Als ich diese Papageien, Affen und Chamäleon gesehen habe, das ist gar nichts anderes als im Bundeshaus.
Wir sind weltweit die einzige Partei, die seit unter 64 Jahren die Geschichte eines Landes prägt.
Wir werden Schluss machen mit dem Filz.
Ich will nicht hetzen.
Unser Land ist einmalig. Unsere Partei ebenfalls.
Damit war alles gesagt. Das Volk wählte, dann wurde gezählt und so tönte er, dieser 23. Oktober 2011.
Entscheidung 11.
Gemäß Hochrechnung gewinnen die Kleinen.
Die Gewinnerinnen sind die beiden neuen Mitteparteien.
Grünliberale triumphieren.
Yeah!
Yeah! Gratulieren! Super!
Ein super schöner Erfolg, weil wir breit in allen Kantonen Erfolg feiern können.
Ich bin wirklich gerührt, dass so viele Männer und Frauen mir ihr Vertrauen schenken. Das freut mich sehr.
Unser internes Ergebnis ist bei weitem übertroffen. Ich hätte mir das nicht träumen lassen. Das ist gewaltig.
Ich freue mich, dass ich es aufgeholt habe. Das ist wunderschön.
Enttäuscht sein dürften auch
Dämpfer für FDP und Grüne.
Einen deutlichen Tauch.
Am Verlieren sind FDP, SVP, CVP und SP.
Nein, das ist kein guter Tag. Ja, ein guter Tag wäre 5 Sitze mehr und eine glänzende Wiederwahl.
Wir haben ein Wahrnehmungsproblem.
Ich werde das Bundeshaus bitterlich vermissen. Es wird mir etwas fehlen.
Wir leiden da zusammen.
Unser Ziel, das wir hatten, haben wir nicht erreicht. Das ist absolut klar.
Da ist jetzt der Strich. Ich habe viel gekämpft und habe auch den Wahlkampf gern gemacht.
Aber alles in allem muss man schon sehen, auf diesem hohen Niveau hat sich noch nie eine Partei so behauptet.
Gleich eins. Stoff fürs Tagesgespräch ist heute der Krieg in Netzwerken und Internet, Cyberwar. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Roger Brändlin.
Schlechte Nachrichten von der Credit Suisse. Die Schweizer Grossbank enttäuscht die Finanzwelt mit einem Gewinn, der tiefer ist als erwartet. Zudem sollen bis Ende 2013 noch einmal 1500 Stellen gestrichen werden. Verunsicherung nach der Ankündigung des griechischen Regierungschefs Papandreou. Der Plan, das Spar- und Rettungspaket vors Volk zu bringen, sorgt für große Börsenverluste. In Athen fordert die Opposition nun baldige Neuwahlen. Und eine Studie zum Stadt-Land-Gefälle bei den Gesundheitskosten. Stadtbewohner gehen deutlich häufiger zum Arzt als Menschen, die auf dem Land leben. Die verursachten Kosten sind etwa in Zürich doppelt so hoch wie im Luzerner Hinterland und im Entlebuch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.